Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. 115. Ausgabe bereits. Nicht zum ersten Mal bei uns, Heinz Palme. Wir begrüßen dich sehr herzlich am Stammtisch. Du hast dein Buch mitgebracht. Letztes Mal warst du da mit einem Partner, Juri Garic. Ihr habt Bad Bowl vorgestellt. Das läuft weiter. Du freust dich schon auf ein großes Turnier in Deutschland. Ihr beide seid bekannt aus Funk und Fernsehen. Es ist ja erst gestern, wurde es gemeinsam als Zeugen beim Toni Polster vor Gericht. Ich glaube, wir müssen mit dem Thema anfangen. Es ist inzwischen vielen schon lästig und so, aber wenn einer da dahinter steht, der lässt nicht locker und will unbedingt die 3 Tore für den Toni haben. Wie war das gestern und wie ist deine Meinung dazu?
Ja, für mich war es einfach, weil ich habe halt nur erzählt, wie ich das empfunden habe. Ich bin dort gestanden, ich bin im österreichischen Nationaldress dort gestanden damals und habe die Hymne gesungen und dann haben wir Fußball gespielt. Ende der Durchsage, ob das jetzt ein offizielles oder inoffizielles Länderspiel war, das hat mich nicht interessiert und das haben sie uns auch im Vorfeld ja nicht gesagt. Was ich weiß, ist, dass, glaube ich, in diese Einberufungen das dann drinnen gestanden ist, ob das ein offizielles Inoffizielles, aber auf das habe ich nicht geschaut. Ich habe geschaut, ob mein Name im Kader ist. Dann habe ich umgedreht, hinten ist gestanden, wann und wo Treffpunkt ist. Und das war für mich interessant. Alles andere hat mich nicht interessiert und das habe ich auch gestern dort vor Gericht ausgesagt. Ich glaube, für den Heinzi war es ein bisschen schwieriger. Erstens einmal freue ich mich, dass du da bist. Aber für ihn war es wesentlich schwieriger bei der Aussage. Und er war leider Gottes vor mir dran. Das heißt, ich habe eine Stunde lang warten müssen.
Der Heinz schon lange erklärt.
Nein, der ist ein bisschen zu lang mit dem Hickersberger Pepe zusammen gewesen in seiner Karriere. Weißt, beim Pepe war es ja auch immer so, Spielerbesprechung bei Pepe zwischen seinen Worten spielen die Oberkreiner. Die hat eine Besprechung, die normalerweise nach einer Viertelstunde fertig gewesen war, hat beim Pepe halt eine Stunde gedauert.
Dafür hat es ja auch einen Tippschiff Hampel gegeben, der ist da schneller gegangen.
Na, das ist viel schneller.
Spezifische Konter gegen die Liptauer und es passt schon, gemacht, das Spiel war. Heinz, du hast nachher im ORF-Interview gesagt, es ist ja zum Teil schon peinlich, was da abgeht und so. Auch der ÖFB, wie man sich ziert und es schaut für den Toni, glaube ich, nicht gut aus, weil da ist viel Milch verschüttet worden.
Naja, ich sage einmal, wie es ausschaut, kann man überhaupt nicht sagen, weil es sitzt ein Richter dort und der schätzt dann ein. Für mich war es damals peinlich, dass wir es nicht anders lösen konnten. Weil wir haben herumgedrückt, der Andi sagt es ja gerade, in der Einberufung steht drinnen, inoffizielle Länderspiele gegen Marokko und Schweiz. Stimmt ja schon einmal nicht, weil Schweiz war ja schon offiziell. Und wir haben geschaut, wie man diese 6-Spiele-Regelung in Österreich, Liga ÖFB, umgehen können, damit wir Spiele machen. Für uns war nur wichtig, dass wir die Jungs voranbringen in Richtung WM 1990, dass da eine Elan entsteht. Eben der Andi ist, der Chuck, Jürgen Werner, Linzmeier, die sind alle in diese Mannschaft damals beim Professor Elsner gekommen. Und wir haben gesagt, wir müssen Spiele machen. Und zusätzlich haben wir noch einen ganz offiziellen Ausweg gefunden. Wir haben uns für die Olympia-Qualifikation angemeldet und haben in 1,5 Jahren 10 Spiele gemacht. Also der Andi hat Olympiateam gespielt und A-Team. Der Chucky Olympiateam und A-Team. Wohlfahrt, also diese ganze Gruppe. Und dann haben wir das erreicht. Aber wie gesagt, diese 2 Spiele, die für mich in Frage stehen, Marokko und Tunesien, waren vom ganzen Setup wie Länderspiele. Und das ist meine Erinnerung. Und
wie gesagt, du warst damals mal Pressechef oder in welchem Wunsch? Und du hast ja vieles durchgemacht.
Genau, ich war Leiter der Abteilung Spielbetrieb, zuständig für das gesamte Management der A, Olympia und U21 Nationalmannschaft plus Pressechef. Und bei mir ist ja die ganze Druckwelle gelandet, weil Heribert Weber war Kapitän, der Bruno war noch 87 dabei. Warum ist das? Wir müssen irgendwo herumeiern. Und darum sage ich, im Gefühl, in der Erinnerung ist mir ganz einfach peinlich auch heute noch. Und gut, jetzt sage ich, jetzt gibt es ein Gerichtsurteil, es geht so oder so.
Ja, und dann nochmal kurz zurück, es war wahrscheinlich das Verhältnis zwischen Liga und ÖFB auch nicht so einfach. Das war Konflikte behaftet und man hat dann irgendwie ausgedealt, nein, ihr könnt nicht permanent die Spieler holen, eine gewisse Anzahl stehen wir euch zu. Und davor hat es gegeben, kann ich mich erinnern, ich bin auch schon ein paar Wochen Journalist, da hat man gegen Bruck an der Leitung in der Neustadt oder eben Reichsdorf oder so Spiele gemacht. Die haben ja 100 Spiele gehabt, die ist gegen Sozialteam am Heine gehauen und das ist auch in die Hosen gegangen. Also gegen die kleinen Vereine zu spielen, war keine Alternative für den Pepe, für die Leute und für den neuen Teamchef, da haben wir versucht, Länderspiel aus.
Also deine journalistische Erinnerung deckt sich mit meiner, ja, weil wie gesagt, wir waren ja, du als Journalist, ich als ÖFB-Manager, wir haben ja das im Tagesablauf sozusagen, sind diese Themen immer gekommen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich Zeuge bin, muss ich auch meine Gefühle zum Ausdruck bringen, nicht nur die Fakten. Und für mich war es damals peinlich. Wir waren in Südfrankreich, ich kann mich im Hotel erinnern, der Karl Beck-Hobern vom Kurier, der mal gefragt hat, warum und warum hat es das nicht offiziell gemacht. Dann ist aufgekommen die Information, ja, weil der Hickersberger, den wollte man nicht hineindringen in so ein Turnier. Der Hicke ist ein abgefuchster, abgestandener Profi, der war in der deutschen Bundesliga. Und der ist hat einen Job angetreten. Da hätte ich auch sagen müssen, Pressechef mache ich nicht, weil ich habe da das erste Spiel gegen Italien 1986, da träume ich nicht drüber. Also wie gesagt, das hinterlegt dann eigentlich die Fakten.
Nein, ich bin gespannt, was rauskommt. Und du hast schon gesagt, da weiß man nie, so wie wir auch warten auf die ständig neutrale Schiedsgericht, gibt es da und dort ein Ding, das sind Richter, die dann letztendlich entscheiden. Also ist das endgültige Entscheidung.
Und vielleicht eins noch dazu, weil ich natürlich auch immer angesprochen habe, braucht es der Toni Polster, hat er das notwendig, der hat ja 44 Tore. Warum gibt es auf der Welt so viele Erbstreitigkeiten? Weil die Tochter weniger gekriegt hat als der Bub, weil Onkel, Tante involviert sind, ja. Das ist, also ich finde es gar nicht okay, dass man bewertet wie ein Mensch, warum er das macht. Er macht es. Und ohne Toni hätte man Italien wahrscheinlich nicht gepackt mit diesem letzten Spiel. Und noch einmal, in 1997 waren wir in Estland, ja, und wir mussten diese Spiele gewinnen für die Quali 98. In der Pause ist es 0-0 gestanden. Es waren 200 Fans mit aus Österreich, die haben die Mannschaft geschimpft und den Toni sowas von geschimpft. Wenn der Toni sagt, ich bleib drinnen, legt es mich am Buckel. Wir sind rausgegangen, oder die Mannschaft ist rausgegangen, der Toni hat 3 Tore gemacht gegen Estland. Also zweimal diese Situation. Und ich glaube halt, dass das tief drinnen alles verwurzelt ist.
Ja. Letzte WM-Quali war das. Ja. Du weißt, der Toni definiert sich über Tore. Der Toni ist ein Torjäger, für den ist sein Tore die Währung, die er haben will. Und wie es der Heinz angesprochen hat, es hat das DDR-Spiel gegeben im Happelstadion, das 3-0 im November 89 vor der Qualifikation, wo du bei der WM auch warst, 1990. Und das kommt mir jetzt auch ein bisschen vor wieder. Eine ganze Nation will den Toni nicht und hauen ihm eigentlich Prügel vor die Viers. Muss ja nicht sein.
Erstens einmal muss es nicht sein und die Leute sollten wirklich darüber nachdenken. Und den Toni, sein Antrieb für diesen Prozess ist ja eigentlich legitim, weil er spricht über sein Lebenswerk. Und das Fußball ist sein Lebenswerk und seine Tore, das gehört genauso dazu zu seinem Lebenswerk. Und er hat diese Tore erzielt und deswegen beansprucht das. Aber jetzt, wir können jetzt mal umstreiten, was wir wollen. Es geht ihm nicht um die 3 Länderspiele, es geht ihm um diese 3 Tore, die hat er erzielt und endet dieser einfache Geschichte. Gebt ihm was und sagt, okay, die 3 Tore zählen und damit ist der Fall erledigt und das Thema wäre vom Tisch. Aber alleine jetzt schon diese Streiterei, das ist mühsam. Ja. Das ist mühsam und eigentlich peinlich. Eigentlich ist es peinlich. Nicht? Und dann,
wie dazu mal das Pfeifkonzert im Heimstadion, Ding. Es erinnert mich ja fast an das, weil das ist der ungeliebte Sohn.
Sie dann ein bisschen Unrecht. Ich verstehe es im Hintergrund. Es hat keinen, auch wenn das heute so in der Zeitung steht und irgendwo in irgendeiner Kolumne habe ich das gelesen, da schreibt irgendeiner beim Kicker so aufreizend blöd eigentlich über diese Situation. Das ist viel peinlicher als das, was der Toni Polster macht. Dieser Artikel ist nämlich peinlich. Und nicht das, was der Toni Polster macht. Der Toni Polster beharrt nur auf das, was er gemacht hat. Er hat 3 Tore erzielt und die möchte er einfach
in der Speisekarte. Gerald Gossmann hat im Wiener Zeitung die einen sehr guten Artikel geschrieben, hat recherchiert. Du warst auch zu Wort gekommen. Ja. Der hat das Ganze nochmal aufgerollt, wie es dazu mal tatsächlich
war. Ja, ich hätte ja in meinem Buch, habe ich ein eigenes Kapitel dafür vorbereitet gehabt. Ich habe es dann rausgenommen. Weil mein Bestreben war ja, die Parteien zusammenzubringen. Und ich war 2-3 Mal beim ÖFB und ich habe gesagt, setzen wir uns doch an einen Stammtisch oder wo auch immer und dann werden die Fakten auf den Tisch gelegt, dann kriegt man vielleicht eine andere Betrachtung dieser Sache, als wenn das ein Richter macht. Ja? Und ich glaube, das wäre gut gewesen. Deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, das Kapitel kommt raus, weil ich will vorher letztlich eine Lösung haben. Bevor diese erste Tagsatzung war am 19. April, das wäre mein Bestreben gewesen, weil ich bin ja immer noch ein ÖFB-Mann. Ich bin jetzt 24 Jahre weg, aber es ist mein, da bin ich aufgewachsen. Ich bin mit den Jungs aufgemacht. Den Andi habe ich das erste Mal in Händen gehabt, sozusagen in einer Auswahl. Da war er 15,5 Jahre. Der Toni, gleich alt. Und ich bin ein Fußballmann und ich möchte schauen, dass man das auf gutem Weg hinbringt. Geht jetzt nicht mehr, weil jetzt, wie gesagt, die Verhandlungen waren. Ist schade. Aber ich verstehe eben auch das Lebenswerk. Deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, wenn man sich erinnert und irgendwann will man es loswerden. Und der Toni, den hat es ja schon kitzelt, jahrelang. Ja.
Dass es dem Toni so schwer gemacht wird, und es war dann wahrscheinlich auch ein bisschen Auslöser, der Toni geht gern zu Länderspielen. Ja. Und man ist immer in Begleitung zu Länderspielen gegangen. Irgendwann hat es geheißen, nein, das geht sich alles nicht mehr aus. Du kriegst auch Karten, aber dein Lebenspartner oder deine neue Frau oder wie, keinen Fall. Und da hat er gesagt, na Alter, dann gehe ich gar nicht, habt's mich gern. Und das sind dann auch so Kleinigkeiten, die dann...
Oder ich sag's, viele Ex-Internationale haben angeboten gekriegt, U16, U17, U18 Nationaltrainer, Hermann Stadler, Heraf, Chucky, und den Toni hat man offensichtlich nie gefragt. Also das sammelt sich dann alles zusammen.
Ja. Ja, aber am Ende des Tages trotzdem will er nur diese drei Tore haben und jetzt nicht voll viel. Der Toni hat keine Angst, dass ihm der Marko Arnautovic einholt in der ewigen Torschützenliste. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, also davon gehe ich aus, vor denen hat er überhaupt keine Angst, sondern es geht ihm einfach um sein Lebenswerk. Und da gehören diese Tore, für ihn persönlich gehören ihm diese Tore dazu, und meine Meinung ist, dann sollen sie etwas dazu geben. Für mich ist das jetzt genau dasselbe. Ich habe von diesen drei Länderspielen, wo es da sind, habe ich in zwei selber mitgewirkt und habe in beiden ein Tor gemacht. Also das heißt jetzt, ich war jetzt dann der Nächste, ich könnte halt genau
so gut hingehen und sagen.
Ne? Ja genau, in Wahrheit geht es um 5 Tore. Ich hätte 2 Länderspiele mehr und 2 Tore mehr.
Der Chucky hat 49 Länderspiele, der würde springen über die 50er Marke. Also da könnten sich einige
anhängen. Wir sollten den Chucky quasi jetzt dann in den 50er Status reinhauen. Also das ist...
Es ist ungut, wie du gesagt hast. Es war dazu mal gewachsen aus dem, dass man vor einen Deal gebraucht hat und eine Zusammenarbeit mit der Bundesliga gesucht hat. Die Bundesliga ist neben den neuen Landesverbänden der 10. Verband im ÖFB gewesen und da hat
es halt für mich ist es einfach wichtig, dass man, um das Thema jetzt einmal zu beenden, ich finde, dass es super ist, dass er das will. Ich hoffe, dass er es kriegt. Bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, dass er es kriegt. Und jetzt reden wir über den Heinz Seipichl, des Kaisers General.
Ja, aber eins vielleicht aus meiner Sicht zum Abschluss, und dass diese Dinge ja mit diesen 6 Spielen unzufriedenstellend waren, beweist ja, wie wir sie dann lösen konnten, wie die Situation reif war. WM-Komitee ist gegründet worden, da war der Joschi Walter drinnen, der Holzbach, die Top-Leute der Liga, Reitinger und von unserer Seite Mauhardt, der Teamchef, der Gigi und ich. Und dann hat man einen Plan gemacht. Und mit diesem Management hat man das alles verändert. Das war vorher nicht möglich. Und deswegen sage ich halt auch, löschen wir die Geschichte ganz einfach. Alle müssen ihre Spiele und Tore bekommen, weil der Andi hat auch 2 gemacht. Ja? Und er ist ja auch runtergerannt, der eilige Blitz.
Absolut, absolut. Aber es ist halt dann einfach nicht so leicht, weil dann die UEFA und die FIFA in dem Fall im Spiel ist und die Marokkaner und Tunesier wahrscheinlich nicht so ein großes Archiv haben, wo du jetzt noch das ausholen kannst. Aber dass die Tore gemacht worden sind, dass es Länderspiele waren mit Hymne und Spiel, alles drum und dran, braucht man nicht reden. Und ich verstehe, dass du das Kapitel rausgenommen hast, auch wenn es gut reinpassen würde und wahrscheinlich am Ende des Tages ein eigenes Buch füllt. Die Geschichte ist jedenfalls arg. Die Geschichte ist spannend. Die Geschichte ist toll. Du hast aber sehr viele Kapitel drinnen, die mich auch schon heute interessieren. Du wirst das Buch ja präsentieren. Es ist ab 23. Mai im Buchhandel, Echo Verlag erschienen. Interessante Geschichte. Wie ist dazu gekommen? Warum wolltest du unbedingt ein Buch schreiben?
Weil ich das schon mit 15, 16 gewusst habe, ich werde einmal ein Buch schreiben. Ich meine, das immer extrem fasziniert. Zu schreiben. Ich habe zwar super, super Deutschlehrer, Professoren gehabt in der Hauptschule und Hack-Litzen, Brüder, und die haben ganz einfach, einer hat einige Bücher herausgegeben, okay. Und ich habe immer gesagt bei den Klassentreffen, der Nächste bin ich, jetzt muss ich was machen, und habe es halt immer aufgeschoben. 2009 habe ich angefangen damit, war ich bei der FIFA in Zürich, Sepp Blatter getroffen, bin dann nach Johannesburg geflogen Und auf dem Flug habe ich angefangen zu schreiben, mein erstes Kapitel.
Zur WM 2010-Vorbereitung.
Dann habe ich das abgespeichert gehabt, habe gesagt, okay, nächste Woche tue ich gleich weiter. Und dann war nächstes Monat, nächstes Jahr. Und so hat es immer wieder nach vor bewegt. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt ist der letzte mögliche Moment. Und das war im Jänner. Letztlich dann mit dem Ableben von Franz Beckenbauer habe ich gewusst, jetzt schreibe ich für mich einmal die Geschichte. Ja. Ob ich es dann veröffentliche, weiß ich nicht. Und dann bin ich aber in dem Schwung weiter und habe 90 Nächte praktisch durchgeschrieben. Okay. Und ja, das Ganze bearbeitet mit Bildern, wo der Herr Ogris natürlich auch mit dabei ist. Und der Herr Polster, und der Herr Beckenbauer, Herr Platter, die ganze ÖFB-Geschichte halt auch. Ja, das war der Ausgangspunkt und ich habe es in 3 Monaten geschafft, dann ist es gedruckt worden und heute präsentieren wir es.
Super, sehr gut. Ja, es gibt ganz spannende Kapitel und wie gesagt, du hast ja auch eine spannende Zeitreise im ÖFB gemacht, weil ich kann mich ja auch erinnern, du bist, glaube ich, gemeinsam mit deinem Freund, darf man sagen, Reinhard Nachbargauer, nach Wien gezogen, noch in die Marieferstraße mit dem Paternoster-Lift dort auf Marieferstraße 99 zur ÖFB aus.
Und das gibt es ja heute. Gibt es heute noch irgendein Paternoster irgendwo?
In irgendeinem Ministerium vielleicht noch oder so.
Ich weiß es nicht, ob ich heute noch einsteige in einen Paternoster.
Naja, aber wie gesagt, du bist eigentlich nach Wien gegangen, auch des Fußballs wegen, oder? Du bist ja aus einer Skispringerfamilie. Das ist ja immer witzig, wenn du denkst, dass dein Großvater einmal einen Weltrekord gerodelt hat und so und Medaillen gewonnen hat und eigentlich auch Heinz Korsen, genau. Heinz Ballmeier und der war Skispringer. Ja. Bist kein Skispringer, weil so wie der Jogi Standfest, der hat auch kein Skispringer.
Ja, also bei mir war es so, also natürlich kommt dazu, wir waren in der Steiermark, hast Winter, Sommer. Ja? Und im Winter, da hat der Winter angefangen, Mitte November, Ende November, war Fußball aus, Hallen hat es keine gegeben und dann war nur mehr Skifahren und Skispringen. Und das ist halt die ganze Kindheit hinweg gegangen. Mein Vater war ja auch Skispringer. Heute haben wir ein Gedenkmal für ihn haben wir errichtet, weil er noch immer Schanzenrekordhalter in Lietzen ist, wo eine Schanze war. Und da haben wir mich halt herumgetrieben in den Wäldern und überall Schanzen gebaut und gesprungen. Und dann ist aber der Fußball war so übermächtig für mich, dass ich gewusst habe, die Energie stecke in den Fußball. Skispringen tue ich weiterhin. Habe mir aber dann mit 11 Jahren beim Fußballspielen in einem Frontalzusammenstoß mit dem gegnerischen Tormann hat es mein Schienbau gefetzt. Und dann hat es halt gedauert 2-3 Jahre, bis ich wieder Mut gefasst habe. Und deswegen habe ich dann mit dem Springen aufgehört.
Und Skispringen hast du gemacht bei dir zu Hause oder Lietzen? Weil du sagst Lietzen, Murau, es hat in der Steiermark sehr viele Schanzen gegeben.
Ja, also in Lietzen, aber die Schanze war nicht mehr im Betrieb, aber in den Wäldern praktisch haben wir überall sind wir
halt selber gebaut.
Genau, selber gebaut. Und in Rottenmann gibt es ein nordisches Zentrum. Und mein Großonkel, Karl Horn, gibt es den Rudi Horn, das ist mein Cousin.
Der Stadionsprecher in Kitzbühel.
Nein, der.
Der Golfer mit dem Andi Schwab. Rudi Horn.
Und dadurch habe ich praktisch den Bezug dorthin gehabt. Ich bin gesprungen halt auf der kleinsten, auf der 50 Meter. Gebürtiger Rottenmann, aber in Lietzen aufgewachsen.
In Lietzen aufgewachsen,
so. Dort auch Schule gegangen. Und dann bin ich dort gesprungen, eben Onkel, die Anlage als Pipi-Fan. Aber natürlich unter Verhältnissen, die kannst du heute.
Aber immer noch Verhältnis für Skispringen, gell?
Die Figur ist ein originaler Skispringer. Nicht?
Stefan Kraft hat keine 2 Kilometer.
Der Heinzi kann auch aus dem Stand oder über den Tischstuhl was springen, nicht? Das ist ein ehemaliger Skispringer. Dann probieren wir es nachher dann.
Ja, also Toni Inauer deswegen Vorwort in meinem Buch, weil der Toni war natürlich der 58-Jährige, so wie ich. Und ich habe immer geschaut, schaffen wir das, dass ich auch mal dorthin komme. Aber wie gesagt, ich habe dann mit 12 Jahren nicht aufhören müssen. Weil es nicht mehr anders kommt.
Und bist nach Wien gegangen, des Fußballs wegen hast du erklärt. Und wie war dann der ganze Weg vorgezeichnet, beim ÖFB angedockt und dann einfach alle Stationen durch?
Genau, also der ÖFB hat einen Jugendsekretär gesucht, 1978 nach der WM, für Forcierung der Jugendarbeit. Ich habe das vermittelt bekommen. Mein Schwager hat mich angerufen und gesagt, da ist eine Jobannonce im Kurier. Und habe mich beworben, habe den Job gekriegt und es ist losgegangen, die Reise. 7 Jahre Leiter der Jugendabteilung, sehr, sehr eng, also was heißt eng, zusammengeschweißt mit dem Gerhard Hitzl als Trainer. Dann haben wir den Paul Gudowatz geholt und wir haben damals wirklich die Nachwuchsarbeit schon reformiert und revolutioniert.
Dann ist es Richtung Medien gegangen, dann hast du die Presseabteilung lang gehabt und das Management rund um die Nationalmannschaft.
Genau, das war dann von 1986 beginnend bis inklusive 97, war ich ÖFJ eben Leiter der Abteilung Spielbetrieb, Nationalmannschaften und Pressechef. Und dann hat der Pepper Mohrert gesagt, er will mich ganz einfach haben für die EM-Bewerbung 2004 damals mit Ungarn. Genau. Er möchte, dass ich das übernehme. War dann eine sehr schwierige Entscheidung, weil wir WM-Quali für 98 vor der Tür hatten. Und ich habe dann schon hin und her überlegt, gehe ich den Weg weiter oder lerne ich wieder Neues mit einer Bewerbung. Und das war dann letztlich auch die richtige Entscheidung. Das andere wäre emotional schöner gewesen, klarerweise mit der Mannschaft nach Frankreich zu gehen.
Aber es hat dich dann doch mehr auf die internationale Bühne gebracht, weil diese Bewerbung mit Ungarn, ja, die dann gescheitert ist und am Ende des Tages alles abgebrannt ist, was an Unterlagen da war. Ich kenne die Geschichte noch. Aber dann ist 2008 gekommen, wo du mit Österreich am Ball und mit der Bundesregierung und auch schon einen richtig verdienstvollen internationalen Job gemacht hast. 2010 mit Ding, 2006 zuerst natürlich das Sommermärchen, warum sagen Beckenbauer. Also es ist dann in die internationale
Schiene. Es ist in eine andere Denkschiene bei mir gegangen. Ich habe meinen Horizont erweitert. Und ich habe ja dann nach dieser Bewerbung meine Firma gegründet, habe dann den Vertrag abgeschlossen mit der Bundesliga für die Hallenturniere und Supercup, Hallencup und Supercup und ein Jahr später das Angebot vom Deutschen Fußballbund bekommen, in die WM einzusteigen. Das heißt, ich habe dann zweigleisig in Österreich meine Firma mit all diesen Projekten gemacht, Street Soccer Cup, alles dabei, und in Deutschland die WM begonnen und durchgezogen. Und das war dann natürlich schon eine extreme Veränderung jetzt da meiner Kapazitäten, meiner Fähigkeiten. Und eigentlich geht es zurück, dadurch, dass ich gesagt habe, ich höre auf beim Nationalteam und als Pressechef. Das hat das aufgelöst und der Pepper Mohrert hat diesen Weg mit mir geprägt. Und ich habe ihn als meinen Mentor des Lebens, sage ich einmal, auch einige Male enttäuschen müssen, wenn er gesagt hat, Herr Palme, machen Sie das oder das. Dann hat es uns wieder zusammengeführt nach der WM 2006, weil er gekämpft hat, dass ich halt zurückkomme und die Euro mache.
Neben dem Mentor Mauer sind natürlich auch deine zwei Damen zu würdigen, die Birgit und die Lisa, die in der Zeit wenig von dir gehabt haben, weil du einfach 14 Stunden da gehabt hast, oder? Also ja. Das geht nur, wenn du als Team irgendwie was weiterbringst und dir jemand was abnimmt.
Ja, ich bin im Jahr 2001 am 1. Mai nach Deutschland gefahren. Und auf dem Weg irgendwo bei Nürnberg haben wir gesagt, Palme, was bist denn du für ein Idiot? Ja? Jetzt hast du gerade ein Burnout hinter dir, hast dich in das Abenteuer Deutschland, das kann völlig in die Hosen gehen.
Das 3-4 Projekte in Österreich laufen.
Ja, und habe dann halt 5 Jahre meine Familie praktisch nicht gesehen, außer im Urlaub oder am Wochenende, wenn ich einen Tag heimgekommen bin zum Streiten mit meiner Frau. Und dass meine Frau das alles durchgestanden hat, ist einmal unglaublich, und dass meine Tochter den Vater noch immer grüßt, ist auch ein Wunder. Und wir werden unter anderem deswegen auch heute unsere neue Firma präsentieren, Moving Palms, das heißt im Bereich Coaching, Training, Mentoring, werden wir in den nächsten Jahren zu dritt unser schon bestehendes Geschäft aufbauen.
Die Familie Palme, sehr cool. Ich springe ein bisschen, aber aktuell bist du ja auch noch in Katar. Ist die ganze Geschichte mit Katar noch am Laufen, was Security betrifft, was deine internationale als Business Development da?
Nein, das habe ich dann beendet 2017. Da war die Frage, bleibe ich dort weitere 5 Jahre bis zu WM, aber das hätte bedeutet, dass die Familie dann beendet gewesen wäre. Das wollte ich nicht. Ich war dann knapp davor in Züricher Firma, waren wir schon fast gegründet. Ähnliches Laola-Projekt, sage ich jetzt einmal. Okay. Hat aber die Finanzierung dann nicht mehr funktioniert aus Katar. Und ich bin dann halt zurück nach Österreich.
Und Betfall läuft noch?
Das läuft jetzt, beginnt auf Hochtouren zu gehen. Wir haben jetzt neue Courts in Österreich, in Solenau, in Ebrechtsdorf, Mattersburg, Eisenstadt. Kommt jetzt relativ groß, neues Modell mit PV-Überdachungen. Eröffnen jetzt am 25. Mai in Hamburg die erste Unit in Deutschland, in der Sportuni Hamburg, und Ja, und dann wird sich das entwickeln. Also das war klar, das braucht Anlaufzeit, aber der Juri Garic ist rund um die Uhr im Einsatz, ist ein unglaublicher Antreiber und hält mehr ganz schön auf Trab.
65 Jahre, Jungpensionist, da ist richtig viel dahinter, also das muss man schon sagen, er gibt keine Ruhe.
Naja, es ist, der Heinz hat es ja vorher gesagt, kennengelernt haben wir uns, da war ich 15,5. Das heißt, wir haben ja diesen Weg, sagen wir ja fast, also meine Karriere.
15,5 hat er dich kennengelernt? Also, wie 15,5 Jahre alt warst du?
Ich war 15,5 Jahre. Und dann war ich im UEFA-Team, hat das ja damals geheißen, mit Gerhard Hitzlo als Trainer. Und der Heinz war halt für uns zuständig. Und ich kann mich in meiner Karriere nicht erinnern an irgendeinen Tag, wo sie mit österreichischen Nationalteam verbinde, wo ich nicht rechts geschaut habe und habe ihn Heinz gesehen. Nicht? Also der hat ja meine Karriere ist ja mit ihm Hand in Hand gegangen. Nicht? Weil seine Karriere hat sich natürlich auch weiterentwickelt und meine als Fußballer ja von den UEFA-Nationalteams, U21-Team und dann halt ins A-Nationalteam, diesen Weg sind wir ja gemeinsam gegangen und deswegen verbindet uns ja eine sehr enge Freundschaft und die ist ja nie verloren gegangen, egal wann wir uns auch sehen. Wir haben immer was zum dazu und das sind ein paar lustige Geschichten.
Ja, und was halt auch dazu kommt, wir haben 6 Teamchefs gemeinsam durchgezogen.
Verbraucht.
Überlebt. Und das gehört ja auch dazu. Also, so wie der eine sagt, ich habe ja alles gemacht. Ja. Ich meine, klar, sagt man, da hat es einen Generalsekretär, das stimmt ja alles, aber ich war immer beim Team, bei den Medien. Ich war der einzige Ansprechpartner. Heute hast du beim ÖFB für diese Dinge, ich weiß nicht, 5 Leute, 10 Leute, 15, glaube ich, für Social Media, hat mir gestern die Pressechefin gesagt, das hat alle andere Zeiten, war alles viel einfacher, aber diese Konzentration. Ich bin gekommen beim Team nach dem Training, habe ich Pressekonferenz gehabt, nach der Pressekonferenz bin ich in den Speisesaal gegangen, da haben die Letzten gerade ihren Nachspeis gegessen und ich habe dann einmal eine Suppe gehabt, ja. Das heißt, ich habe mich durch den Tag, das war ein permanenter Stress, aus dem ich alles sehr, sehr viel mitgenommen habe, gelernt habe. Letztlich auch bis hin, dass ich dann gesagt habe, im hohen Alter, ich mache eine Coaching-Ausbildung, ich will das alles aufnehmen und verwerten. Ja? Und auch andere beraten damit und Mentorenfunktionen.
Da kommen viele Anekdoten zusammen. Der Heinz Palm ist ja auch der, der die Kabinentür zugedrückt hat und wie der Peter Elzner gesagt hat, lasst mich rein und darf auch bekannt aus der Szene. Es gibt einiges aus dem Buch zu besprechen. Bleibt dran, kurze Werbepause, bis gleich am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute hat er den Heinz Palme mit, des Kaisers General. Finde ich einen sehr gelungenen Titel, sehr griffig, die ganze Geschichte. Und wie gesagt, der Kaiser, den kennt jeder. Bei uns ist es im Winter der Franz Klammer, im Sommer und das ganze Jahr der Franz Beckenbauer. Und Heinz hat schon gesagt, dass er nach dem Ableben von Franz Beckenbauer das Buch endlich fertigstellen wollte, 2009 die ersten Zeilen geschrieben hat. Hochinteressant, es wird präsentiert. Ich lege es jedem ans Herz. Im gut sortierten Fachhandel, Echo Verlag, ihr werdet es finden. Und ja, es gibt interessante Kapitel. Eins, das mich interessiert, warum Österreich Europameister wird. Das ist für einen Journalist natürlich griffig. Warum bist du überzeugt? Was macht dich so sicher?
Ja, bin in meine journalistische Rolle geschlüpft, sozusagen, die ich auch immer ausgeübt habe, aber viel schreiben müssen, denken müssen. Und ich behaupte, dass es noch nie anders möglich war, als jetzt Europameister zu werden, weil ganz einfach die Bedingungen dafür sprechen. Es gibt eine Mannschaft, wo die Spieler, alle Spieler, international in Top-Clubs tätig sind, die natürlich mit einem ganz anderen Mindset jetzt kommen. Es war genauso wie Polster, Herzog, Wolfert, Andi, halt in der Zeit, aber das war eine kleine Gruppe. Heute ist es in einem 30-Mann-Kader, hast du alle Spieler von dieser Qualität. Ja. Das Zweite ist, dass diese Mannschaft sich natürlich ein Renommee erarbeitet hat, jetzt da in den letzten Jahren alle Großen geschlagen hat, was ja auch immer im Manko bei uns war. Und das Dritte ist natürlich auch die Ressourcen, alles, was man braucht, um Erfolg zu haben, hat Rangnick angeordnet, sage ich jetzt einmal. Und das Vierte ist die Person Ralf Rangnick als Perfektionist, als einer, der halt vieles schon aufgebaut hat und deswegen ist angerichtet, sage ich jetzt einmal. Und wir sollten, ich rede jetzt nur als Heinz Palme, als Privatperson und Autor, man sollte immer in ein Turnier gehen, um zu sagen, wir gewinnen das. Ich hab gestern zum Beispiel gesehen, Eishockey, wir haben es wieder nicht geschafft. Ja? Da bist du so nah dran und das haben wir nie geschafft, weil wir immer zu wenig professionell waren. Ich sage, mit dem Rangnick ist die Professionalität noch einmal an einem Riesenlevel nach oben gehoben worden. Wenn man es nicht schafft, schaffen wir es nicht, aber das Ziel, sich zu setzen, und das habe ich heute auch geschrieben, ich, Heinz Palme, war am 9. Juli 2006 auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions. Als Einzelperson, als Österreicher, warum soll nicht eine Gruppe von 25 auf dem Rasen stehen und das darauf hinzuarbeiten? Ja, das glaube ich wichtig und es ist möglich.
Absolut, absolut.
Mit diesem Mindset ist es möglich. Ich beschreibe allerdings schon auch die vielen Risiken.
Wie ist es denn gegangen am 1. Mai, wo der Ralf Rangnick Wiegelwagel war, geh zu den Bayern, geh nicht zu den Bayern, der ist unten, glaube ich, nur mit dem Handy rumgerannt in Klagenfurt beim Cup-Finale und dann hat eine kleine Gruppe wieder mal von ÖFB-Landespräsidenten gesagt, du bleibst und wir verbessern und innen her. Andere sind schon wieder angefressen, werden wir schauen, ob da noch was aufbricht, hoffentlich nicht. Aber an dem Tag hast du auch für mein Buchkapitel ist es... Kann das auch schlecht laufen?
Eben, weil ich diese Risiken auch beschreibe. Und ich habe in Deutschland bei der WM das gesamte Risikomanagement entwickelt, mit einer Mitarbeiterin, 270 Risiken, was alles passieren kann. Ich habe den Hansi Flick nach der WM 2010 in Südtirol bei einem Seminar getroffen, wo wir beide Vortragende waren. Und er hat mir erklärt, wie die Deutschen, wie er mit seinem Team, mit Jogi Löw, 150 Risiken alle aufgesetzt haben und das, sage ich, ist natürlich auch der Fall. Und dann sieht man schon, jetzt ist Alaba ausgefallen, der, wie reagierst du drauf? Und ich sage, ich behaupte, der Ralf Rangnick hat das alles abgedeckt. Ja. In der Vergangenheit sind immer Lücken gewesen und diese Professionalität war nicht durchgängig.
Und die Entscheidung für Österreich gegen die Bayern zeigt ja auch, dass er da spürt.
Ja, also ich dachte schon, dass er Bayern machen wird und halt die Nationalmannschaft in die EM führt.
Also du glaubst, das geht sich nicht aus für ihn.
Er hat es gestern, glaube ich, sehr gut erklärt in der Pressekonferenz. Hat mir auch sehr gut gefallen, wie er es begründet hat. Weil, okay, er ist 65, ich bin 65. Du bist dann schon an der Belastungsgrenze.
Bayern ist Bayern, genau. Das fordert dich mehr wie 14 Stunden. Das geht sich nicht aus. Gestern, die Kader-PK, es ist ein 29-Mann-Großkader. 26 fahren dann zu ihm, er hat jetzt schon 4 Torleute dabei, war halt an 5, weil er dem Alexander Schlager die Tür offen lässt. Wir wissen nicht, wie sein Meniskus reagiert, aber er hat auch gesagt, ins erste Spiel werden wir nicht mit dem Schlager gehen gegen die Franzosen, wenn er nicht davor Partien macht und das schaut nicht so gut aus. Da haben wir mal auch das Tormann-Frage, die T-Frage werden wir noch bei ein oder anderen Stammtisch vor der M klären. Aber wie gefällt dir der Großkader? Hat dir irgendwas überrascht? Ist jemand nicht dabei? Und wie siehst du die ganze Geschichte als Non-Playing-Captain den Alaba mitnehmen?
Also erstens ist der Kader in der Zusammenstellung, wie er ihn durchgeben hat, an und für sich in Ordnung. Das finde ich richtig gut. Da sieht man schon, wenn man jetzt einmal abgesehen vom Kader sich die Abrufliste anschaut, da ist er schon sehr, sehr große Qualität, also auf der Abrufliste. Und das, was alles dabei ist in diesem 29-Mann-Kader, hat es absolut verdient, dabei zu sein. Dass sie den David Alaba dazu nehmen wollen in irgendeiner Position als Non-Playing-Captain, finde ich extrem gut, weil ich glaube, dass er mit seiner Art und mit seinem, was er ausstrahlt, der Mannschaft irrsinnig viel helfen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass der Ralf Rangnick in irgendeiner Position, wie das Kind dann heißen mag, ist so vollkommen wurscht, einfach dazu nimmt und ihn bei der Mannschaft dabei lässt und für gute Stimmung sorgt und ja, vielleicht den einen oder anderen in beratender Funktion dann immer wieder unterstützen kann. Es wird natürlich auch bei dieser EM, wie überall, weißt du, dann werden die Unzufriedenen sein, wenn sie vielleicht nicht schon spielen oder so weiter und so fort. Da ist dann so einer halt wichtig, der das halt ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Ich finde es gut und ich freue mich drauf.
Ja, ich habe das Beispiel, ohne gewusst zu haben, dass der Alaba ausfallen wird und dazu kommt, habe ich das Beispiel mit dem Ronaldo letztlich auch beschrieben, 2016, weil er ja dann auch genau diese Funktion hatte, der Antreiber zu sein, aber ihn nicht...
Gegen uns keinen Elfer eingebracht hat.
Ja, aber wie gesagt, dass das schon wichtig ist, so eine Position, Person zu haben, die dann den Trainer letztlich unterstützt und von der Mannschaft tausendprozentig anerkannt wird.
Na, absoluter Führungsspieler und Alaba braucht man nicht reden. Schön, dass er da dabei ist und auch von Real die Freigabe gekriegt hat, weil er ist ja kein, nicht irgendein Spieler. Er verdient ja dort was und sein Arbeitgeber hat dann das okay gegeben. Und auch das hat Ralf Rangnick mit Ancelotti geklärt und so, dürfte kein Problem sein. Der Heinz lehnt sie weit aus und sagt, wir sind in Berlin im Finale und am 14. Juli wird Österreich gegen irgendjemand im Finale, du hast zwar nicht geschrieben gegen wen, aber Österreich wird Europameister. Ich meine, so weit gehst du nicht. Jetzt haben wir Spiele noch gegen Serbien zu Hause und gegen die Schweiz auswärts, das ist der 4.6. und der 8.6. Dann geht es nach Deutschland. Wie optimistisch bist du, dass wir aus der Gruppe kommen?
Ich denke, dass wir eine Mannschaft haben, die jeden Gegner schlagen kann. Wir können aber auch gegen jeden Gegner verlieren. Das müssen wir uns, so offen müssen wir schon sein. Aber ich glaube, dass wir in der Breite einfach viel besser aufgestellt sind, weil es jetzt, natürlich kann man an David Alaba zum Beispiel nicht 1:1 ersetzen. Wir werden auch ein Problem um Xaver Schlager, der für mich extrem wichtig war für unser Spiel aufgrund seiner Physis und seiner Laufstärke und Zweikampfstärke und natürlich auch fußballerisch. Das wird uns natürlich sein Schussspieler, die uns abgehen werden. Aber wir haben jetzt die Möglichkeiten, diese Spieler fast 1:1 zu ersetzen. Und das ist dann schon einmal eine Auszeichnung. Und von daher bin ich schon beim Heinze, dass wir, wenn wir bei einem optimalen Spielverlauf und Turnierverlauf, dass wir sehr weit kommen könnten. Das ist schon klar, aber wir sollten nicht jetzt da außer Posaunen mit dem Europameister und hin und her. Aber wir haben richtig gute Möglichkeiten, bei dieser Europameisterschaft sehr, sehr weit zu kommen, wenn alles optimal läuft.
Ja, und da möchte ich einhaken, weil ich das heute auch beschrieben habe und ich bin ja mit allen Teamchefs sehr, sehr, sehr eng und gut gewesen und wir haben da immer, glaube ich, eine optimale Umsetzung gehabt. Aber ich hätte zum Beispiel vor der WM in Italien diese Euphoriebremse nicht gezogen. Der Hicke hat gesagt,
Argentinien, Holland, 3:2 sie gegen
auswärts Ägypten 0:0, Ungarn, Österreich-Ungarn 3:0, Argentinien 1:1, Holland 3:2 und in Spanien 3:2. Und ich sage rein von der Psyche her auch der Spieler, wenn ich sage, Jungs, wir haben alles geschlagen, was gegangen ist. Ja. Jetzt, ja, bleiben wir auf der Welle drauf, reiten wir auf der Welle weiter. Ich denke halt, dass Rangnick und eben die Rahmenbedingungen mit dieser Klasse der Spieler, die es ja aufgrund der Entwicklung des Fußballs ergibt, dass du solche Spieler in den schon frühen Transfers bringst und so, dass diese Reife mit diesem Trainer, wie gesagt, in Kombination das möglich macht. Ob man Europameister wird oder nicht, ist ja was anderes. Ja? Ich meine, die Deutschen können auch sagen, wir wären Europameister. Das Mindset, darum geht es mir. Darauf hinzuarbeiten, das Ziel ist es, ja.
Na, Rangnick macht da sehr vieles richtig und das ist sehr positiv und es ist auch jetzt gewährleistet, dass er dann über die EM hinaus zur WM führt. Das ist ja kaum wichtige WM in Mexiko, Kanada und den USA, 2026 auch. Bei uns ist ja oft dann auf ein Event hingearbeitet worden und dann hat es so geheißen, und jetzt spielen wir nicht mehr Fußball, dann fangen wir neu an. Also da ist auch der Weg darüber hinaus gezeichnet und wenn es gut geht, wünschen wir uns alle, drücken die Daumen und so. Und weil du sagst, 6 Teamchef, da war natürlich sehr viel dabei und weil wir das Argentinien ansprechen, wir sind da zum Beispiel Journalisten in die Kabine gekommen, sind gesessen am Bankel neben Leuten wie Maradona und haben unser Interviewgerät hingehalten. Unvorstellbar. Ja. Es ist schon ein paar Wochen her, aber die Zeiten haben sich diesbezüglich sehr geändert und auch das ist etwas, was du miterlebt hast, was da alles in den letzten 30, 40 Jahren, wie sich das rasant entwickelt hat und wie der Fußball ein Riesengeschäft und vor allem ein Mediengeschäft geworden ist und wie die Medienrechte durch die Decken gehen. Also das ist schon einmalig.
Genau. Vielleicht zurück zu der Kabinengeschichte, was ja interessant war, dass bis zum Teamchef Hickersberger war es, also nicht wegen Hicke, sondern war es eben üblich in Kabinen nachher, so also ein 50-70 Leute, Fans, alles Mögliche war drinnen. Und dann kam Alfred Riedl und ich besprich mit ihm halt, wie wir die Abläufe machen und sage, du, Kabinen, was das ist? Was, Kabine ist offen? Ganz sicher nicht. Nach den Spielen gibt es keinen Zugang. Jetzt war der Alfred Riedl natürlich in einer misslichen Lage, weil man, er war ein junger Teamchef eigentlich im Wolsten. Genau.
Die rote Linie. Die
und aber wir haben das durchgezogen. Er hat die Watschen gekriegt, der Friedl. Ich habe es müssen natürlich mitnehmen. Und dann ist ja nachher gleich Ernst Happel gekommen.
Ja, Wahnsinn.
Und dann hat keiner mehr gefragt.
Da war das kein Thema mehr.
Kabine hin und her, war kein Thema mehr.
Absolut.
Ja. Und ja, und Ernst Happel ist dann natürlich auch ein Medienthema geworden. Wie er Teamchef geworden ist, hat seine Lebensgefährtin zu meiner Frau gesagt, ui, der arme Herr Palme, tut mir schon leid. Und siehe da, das Gegenteil ist gelungen. Und ich weiß nicht, ob ich es kurz
auf. Ja, natürlich.
Und ich habe mir dann gedacht,
die Veronika.
Wer hat eigentlich mit dem Ernst Happel und dem Franz Beckenbauer zusammengearbeitet in seiner Karriere?
Magath Netzer.
Und dann habe ich, das ist der Günther Netzer, ja? Und dann habe ich den Günther Netzer angerufen und habe gesagt, er und ich und weiß nicht wie viele andere haben sowohl mit dem als mit dem gearbeitet und da haben wir dann wirklich eine schöne Widmung gemacht. Wobei er gesagt hat, er macht gar nichts mehr, er gibt sowas nicht mehr, aber mir hat das gegeben.
Wunderbar.
Also sowohl eine Widmung für Happel, indem er sagt, wer es geschafft hat, Ernst Happel zu einem geschmeidigen Gesprächspartner für die Medien zu machen, verdient meine Anerkennung.
Super, super. Ja, ich hatte auch das Glück, ihn sogar als FC Tirol Trainer zu erleben, für die Tiroler Tageszeitung, weiterer Folge auch als Teamchef. Und ich muss sagen, auch unvergessen, wie der Konstantin mal gesagt hat, ein Tag mit Happel ist wie ein Tag auf der Universität, weil du erlebst so viel, obwohl er gar nichts sagt und so. Aber das ist einfach eine Type gewesen. Wir kommen noch zu aktuellen Themen und wir müssen, du hast es schon gratuliert, der Fußballhauptstadt Graz. Wir haben einen Meister-Doublesieger Sturm Graz, wir haben einen GRK, der aufsteigt. Graz ist die Hauptstadt, dann haben wir schon Linz ein bisschen mit LASK und Blau-Weiß-Linz. Und jetzt die Wiener Vereine, die wirklich nicht viel Freude gemacht haben, die jetzt in den letzten Wochen die Wiener Fußballfreunde sehr enttäuscht haben. Das Heim 0:3 vor eigentlich 20.000 Leuten in Hütteldorf muss jetzt ein paar Austern brauchen, wenn ich sagen, was abgegangen ist und wie wir letztens mit Peter Klöbel besprochen haben. Jetzt ist die Austria aber wieder auf dem Weg Richtung Europacup. Sie haben überraschend im Lavantal den WRC geschlagen können in zwei Spielen gegen Hartberg. Das ist halt die Ligareform, das ist das Playoff. Traust du ihnen zu, geht der Weg Richtung Europacup und haben wir nächstes Jahr oder im Herbst wieder so eine Sache. Billiger Wasche alles. Also.
Natürlich ist in beiden Spielen, in zwei Spielen alles möglich. Nicht? Also du kannst, ich glaube, sie haben das Heimrecht ja, als erstes. Freitag zu Hause. Also da müssen sie den Grundstein legen, um in Hartberg dann zu bestehen. Aber ich glaube, dass das wirklich eine paar Chance ist für beide Mannschaften. Also ich würde jetzt niemanden favorisieren in der Partie. Wenn Hartberg einen guten Tag hat, dann sind sie natürlich in der Lage, da Austria große Probleme zu machen. Aber es ist umgekehrt genau so. Also
die beiden Duelle im Frühjahr waren 2:1 für Hartberg in Hartberg, 3:1 für die Austria in Wien. Also so gesehen war schon eine enge Partie und ist alles möglich.
Ja, also da müssen wir sie wirklich überraschen lassen. Also da traue ich mir jetzt nicht sagen, ich würde die eine oder andere Mannschaft favorisieren.
Also du drückst natürlich der Austria den Daumen, dem ich an, da brauche ich nicht nachfragen, aber das wird wirklich nochmal ein spannendes Duell zum Abschluss der Meisterschaft. Wie findest du die ganze Regelung mit Playoff und dass der 8. noch Europacup spielen kann, der Peter Backhol, der 6. mit Klagenfurt nicht, diese Spannung, die man braucht in der Qualifikationsrunde, nachvollziehbar?
Ja, ist nachvollziehbar. Es belebt sicherlich die Fußballlandschaft, die Spannung. Man kann jetzt immer diskutieren, Punkteteilung, ja, nein. Ja, da hat man sich jahrelang immer Gedanken gemacht. Du warst es auch aus deiner Zeit bei der Liga, diese Otto.
Außer Salzburg hat mehr Punkte gemacht wie Austria Wien. Du hast den Teller aufgekommen, 93 im Appelstadion.
Ja, was hat es ihm genutzt? Ja, was hat es ihm genutzt? Nichts.
Ja, aber für die Medien und für die Öffentlichkeit ist das einfach richtig spannend geworden.
Ja, richtig, ja.
Und damit ist die Ligareform ja eigentlich gute, weil man wollte mehr Interesse haben, man wollte mehr Event haben, mehr Spektakel haben.
Das Man kann nicht immer alles allen recht machen, das ist klar. Und die halt in einem Jahr runterrutschen, sage ich jetzt einmal, und die Regelung mit der Punkteteilung. Ja, also ich sage, ich finde es gut, mir gefällt es als Zuschauer, Konsument und der Rest.
Du bist ein Steirer. Wir haben ja heute auch einen Steirer am Tisch, deswegen, weil Steiermark das Fußballland ist, weil wir haben ja mit Donauwitz, mit Lyon, Salzburg kommt auf, also Kapfenberg auch in der zweiten Liga stark vertreten, oben mit Hartberg, GRK und Sturm. Also die Steiermark macht irgendwas richtig gut, damit sie im Profifußball so präsent
sind. Naja, das war immer schon so. Die Steirer haben Muskeln.
Keine Nudelsuppe.
Der Arne hat das schon alles vorgelebt. Nein, also ich freue mich aus mehreren Gründen. GRK war der erste Verein, wo ich ein Fan war als Bub. Und wo die gekommen sind zum Testspielen nach Lietzen und aus der Club die Weltstars kommen. Rebanek, Repic,
der alte Rebanek, nicht der Wolfgang Rebanek, der Papa von Wolfgang.
Kolesnik und war eine super Truppe. Und wir haben immer dann GRK-Spieler zum SC Lietzen bekommen. Und mit Sturm habe ich meine eigene Geschichte. Da bin ich ja beinahe.
Da waren wir 2011, warst du Geschäftsführer, warst du vorhin im Wort und bist dann quasi, du hast mündlich die Zusage gehabt, 5 Jahresvertrag.
Ja, wir haben uns dann halt geeinigt, weil es halt nicht möglich war bei Sturm intern. Und ich bin ja dann nach Katar gegangen. Aber das Schöne ist, was ich damals eigentlich in meinem Konzept hatte, und ich war überzeugt, Sturm gehört, ist eine Top-3-Mannschaft permanent. Das Potenzial von Sturm ist so groß, fast so groß wie Rapid. Und das habe ich damals auch skizziert. Und ich habe damals die Stadionfrage schon auch skizziert. Und ich freue mich, dass sie den Weg halt auf Umwegen mit anderen Leuten erfolgreich gegangen sind. Und ich denke, dass halt das Duo Schicker, Ilzer und halt auch der Präsident Jörg und Teppich, Geschäftsführer auch Wirtschaft, dass das perfekt zusammenpasst und Sturm hat wirklich ein Riesenpotenzial. Und ja, ich sage, die haben jetzt ein bisschen rangig denken und so, ganz einfach nicht aufzugeben. Wir können Master werden, wir können weiterkommen. Ist toll, ja.
Du hast es immer gesagt, wenn Salzburg schwächelt, muss jemand da sein. Und Sturm hat das heuer richtig optimal ausgenutzt. Sie haben es im Cup aus dem Weg geräumt in einer sensationellen Partie und sie haben die Schwächen ausgenutzt und haben sie jetzt das Double geholt, was mit einer Mannschaft Red Bull Salzburg in der Liga nicht einfach ist. Aber die Wiener Vereine haben es eher nicht ausgenutzt.
Ja, aber du erinnerst dich zurück. Wir haben schon ganz am Anfang von der Meisterschaft haben wir gesagt, da war es schon zum Orten, dass die Mannschaft nicht so stabil ist, wie man es gewohnt war von Salzburg. Dass sie natürlich, klar war das, meine Eisler war nicht leiwand, aber es hat dann auch der neue Trainer nicht so funktioniert. Dann hat uns der immer wieder erklärt, er braucht einmal eine Vorbereitung, dann wird man seine Handschrift sehen. Das hat sich dann aber im Frühjahr auch nicht wirklich herauskristallisiert, dass der Gerd Struber dann, er hat halt einfach auch nicht den richtigen Funken auf die Mannschaft gehabt. Letztens hat man noch einmal einen Trainerwechsel gemacht dann. Das war dann halt zu spät und Sturm hat kontinuierlich sich da festbissen und immer wiederum zugegrabt und auch mit leichten Rückschlägen immer wiederum gut weggesteckt und immer wiederum dann Tempo gemacht und Druck auf Salzburg ausgeübt. Dass halt am Ende des Tages als Doppelsieger dastehen, muss man einfach in den Hut ziehen. Da haben sie einfach alles richtig gemacht.
Heinz, die zwei Wiener Vereine werden es schwierig haben, weil sie auch wirtschaftlich bei ihnen nicht so rosig gebettet sind. Sturm wird jetzt mal 25 Millionen mal allein machen. Sie sind in der Gruppenphase Champions League. Da hat Salzburg viel Verdienste für Österreich. Kläfft es zum letzten Mal, dass der österreichische Meister direkt in die Gruppenphase einzieht. Da gibt es Startgelder in der Höhe von 14, 15, 16 Millionen dazu mit den Karten. Also wie siehst du die Geschichte, dass da Sturm jetzt finanziell auch nochmal einen Riesensprung macht?
Naja, das ist extrem wichtig, weil sie halt Planungssicherheit haben. Und wenn jetzt ein Spieler zu kaufen ist und er kostet einmal 6, 7 Mille, was Modio der Schicker Andi, macht das extrem gut, also wie der vernetzt ist und denkt, in die richtigen Märkte zu gehen, Spieler zu holen. Also das ist ein Erfolgsweg und der ist halt dann unter mauert, wenn du ein bisschen Spielgeld hast. Ja. Wenn du das nicht hast, dann, so wie bei der Austria.
Katzer sagt auch, ich habe eigentlich schon alles verbraucht.
Eben. Und das wird Sturm, so geht es einmal nur weiter, stabilisieren.
Wird der Schicker bleiben? Durch das, dass sie jetzt in der Gruppenphase sein. Oder man lässt mit Hoffenheim, er ist ja im Gespräch und man hat da immer gesagt, Ilza Schicker, das Tür könnte verlassen. Jetzt sind die Karten neu gemischt, wir sind in der Gruppenphase.
Für Sturm wäre es gut, wenn er bleibt. Noch vielleicht 2, 3 Jahre. Für den Andi ist es natürlich auch so wie bei mir, irgendwann willst du eine neue Lernchance. Ja. Er hat beim Wiener Neustadt angefangen als Teammanager, hat sich dann extrem weitergebildet, sage ich jetzt einmal in der Fußballszene, ist jetzt auf einem sehr hohen Level. Und wenn die deutsche Bundesliga ruft, so wie bei mir heute halt die WM mit Beckenbauer, dann denkst du schon einmal einen Schritt weiter, würde ich sagen. Aber vielleicht nochmal zu Red Bull zurück. Was bisher nicht gefallen ist, ist ein für mich wesentlicher Faktor. Es gibt den Mateschitz nicht mehr. Und das ist natürlich schon diese Aura, wenn das wegfällt. Man sieht, was die dann für Streitereien gehabt haben mit Formel 1. Und das und der Christoph Freund zu Bayern, also das ist dann ein Faktor, da bist du unsicher. Und ich meine, das weißt du als Spieler viel besser oder als Trainer. Da wirst du dann unsicher, wer entscheidet jetzt, wo gehst hin? Dann fangen diese Unsicherheiten an, sich zu bewegen in die sportliche Leistung. Ich habe übrigens auch den Didi Mateschitz mit Beckenbauer eine Episode drinnen, wo ich halt involviert war. Und ja, das sind, wenn du solche, Mateschitz war auch eine Lichtgestalt. Ja. Und wenn das wegfällt, dann zerbröselt halt möglicherweise einiges.
Ein Punkt möchte ich auch noch ansprechen und der wird uns im Herbst erst richtig bewusst werden, auch nur wenn es Hartberg schaffen würde, weil dann müsste Hartberg, glaube ich, in Graz spielen, Conference League. Die Grazer können in Graz nicht Champions League spielen, müssen weiterziehen nach Klagenfurt. Der Landeshauptmann von Steiermark redet über Nationalschulen, 50.000er in Unterbremstetten. Man liest, es ist jetzt im Gemeinderat in Graz durch eine Zwei-Stadien-Lösung. Man will nicht, dass die Roten und die Blackies miteinander teilen. Im Buntigam soll ein neues Stadion entstehen. Du bist ein Fachmann, was den Stadionbau und solche Projekte betrifft. Gibt es eine Lösung für die Steiermark? Siehst du eine Möglichkeit?
Ein Stadion baut man nicht, wenn man schnell in die Medien rausschießt. Wir machen das Nationalstadion in Österreich. Ja. Das ist für mich der völlig falsche Ansatz. Wenn, dann muss einmal definiert werden, so jetzt, wo Vizekanzler, Sportminister, Bundeskanzler sich jetzt alle zu Wort melden, aber das einmal wirklich ernst zu nehmen. Und ich sage, das ist einmal zumindest ja gelungen, wieder dank der Entwicklung der Nationalmannschaft. Rangnick, dass ein Teamchef sich so aktiv einbringt in so eine Diskussion.
Spreche mit Kogler, Bundeskanzler, genau. Bundespräsident. Genau. Und dazu sage ich nichts, das behalten wir für uns.
Ja, und das, wie gesagt, jetzt auf eine Ebene zu bringen, dass diese Zwischenrufe weg, man weiß nicht, was mit Sturm in 5 Jahren ist. Ich sage, sie werden gut weiterkommen in der Entwicklung, aber das braucht eine seriösere Betrachtung und ja,
da muss der Standort ist aber nicht mehr zeitgemäß, dort mitten in der Stadt drin, weil du einfach um und um nicht rauskommst.
Natürlich, das weiß man ja seit Jahren. Und wie gesagt, ich habe es 2011 in meinem Konzept für Sturm drinnen gehabt, die Stadionfrage, ein eigenes Stadion für den Verein. Es gibt viele Städte, die Lissabon, da gibt es 2 Stadien innerhalb von 3 Kilometern, zu je 50.000. Und ich glaube, wie gesagt, die Diskussion ist angeregt und jetzt die dafür zuständig sind, sollten das auf ein neues Diskussionsniveau bringen, eine Definition, dann kann man es ja wirklich ausschreiben und sagen, Oberösterreich, Steiermark, die großen Bundesländer, Niederösterreich, wo passt es dann tatsächlich hin mit einem genauen Profil, würde ich machen, die Vorgehensweise. Und dann muss man halt wissen, es dauert mindestens 5-6 Jahre. Ich meine, wir reden jetzt über ein Nationalstadion.
Aber Rangnick denkt für 5-6 Jahren, der will das Happelstadion abgerissen haben und ja, dort ein neues aufgebaut werden und mit dem Ernst Happel-Namen alles. Und es gibt kein Denkmalschutz. Er sagt, die haben das Wembley abgerissen in London, das kann man im Praterpass.
Ja, also ich sage auch, dort gehört es hin. Ja, es ist in der Bundeshauptstadt eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern. Das ganze Eventgeschäft, das gehört dorthin. Ja,
bin ich auch der Meinung, also da sollte man sich wirklich konzentrieren und der Rangnick wird das auch mithelfen und da ist es sehr gut, dass er sich entschieden hat. Du bist ja Trainer und hast die Wochen der Wahrheit vor dir quasi. Es wartet ein Heimspiel, Auswärtsspiel in Wolkersdorf. Das ist der engste Verfolger von euch, vom SV Stockerau. Die letzten 4 Spiele, wie gehst du das an? Wie optimistisch bist du eigentlich? Das ist ein ziemlicher Themenbruch, aber ja.
Ich denke, wir können mit dem Besitz, was wir bis jetzt erreicht haben, sehr zufrieden sein. Aber unterm Strich ist noch nichts erreicht, in dem Sinn, dass wir jetzt schon eine Erfolgsmeldung durchlassen könnten. Wir müssen in den letzten 4 Partien natürlich auch wiederum unsere Top-Leistungen bringen. Aber es ist trotzdem so, wir haben es in eigener Hand. Wenn wir alle 4 Matches gewinnen, sind wir Meister.
11 Spiele, 10 Siege, ein Unentschieden ist eine sehr stolze Bilanz. Der Alonso und du jetzt warst sehr Erfolgskunst 2024.
Wir fangen nicht mit denen an.
Mittwoch, 29. gibt es ein großes Heimspiel gegen die Admira Panthers. Das wird sicher sehr interessant, weil da sieht man auch den Nachwuchs von der Admira. Da könnten 3, 4 Spieler kommen, die man aus der Bundesliga kennt, weil das können so bezirken. Also dir wünschen wir alles Gute für deine Arbeit beim SV Stockerau. Ja, und Heinz, ich finde es toll. Es ist ein Buch, das wird sich sehr schnell und leicht lesen lassen. Ist ein Teil 2 geplant. 1, 2, 3 Kapitel, die kippen aus müssen. Also bleibt Zeit, eventuell sogar einen zweiten Teil zu schreiben.
Ja, also ich habe vor 3 Jahren habe ich mir so die Planung der nächsten 10 Jahre ins Auge gefasst und da habe ich an sich 3 Bücher für mich. Und das kann ganz was anderes sein. Ja. Das kann das, also ich habe jetzt versucht, da schon sehr ernste Geschichten, Management-Themen, weil ich ein Manager war. Und ich sage jetzt aber, den Spaßteil habe ich auch drinnen mit Andi Ogris, Toni Polster, Andi Herzog, Alfred Tata. Den muss man drinnen haben, aber nicht jetzt ein Spaß-Witz-Geschichte-Buch. Das kann auch kommen. Es kann durchaus sein, dass ich ein Anekdotenbuch mache. Aber ich muss jetzt einmal sortieren, weil ich habe jetzt 4 Monate praktisch Vollgas durchgearbeitet mit allen anderen Projekten. Ich bin ja bei Sporteo in Liechtenstein mit einem Engagement im Verwaltungsrat. Ich habe ja meine Aufgaben alle weiter erfüllt. Ich habe Keynote-Speaking gemacht, ich habe meine Coaching-Klienten und wie gesagt, die Familie habe ich auch gepflegt in der Zeit. Also jetzt einmal vielleicht 2, 3 Tage Ruhe geben.
Wenn er Europameister werden, dann sollte er unbedingt ein Schwarzbuch anfangen.
An dem Tag. Also 14. Juli. Das Buch wäre Meistermacher an die Ogris. Ja.
Weil, Meister aller Klassen.
So nein, wir sind schon wieder bei dem Punkt, wie er dorthin gekommen ist, hat es geheißen, eigentlich wollen wir, wenn es geht irgendwie noch, wenn es irgendwie geht, aufgekommen. Und dann habe ich den Andi natürlich verfolgt, täglich Social Media, und habe gesehen, welche Leidenschaft und welche Energie hineingetragen wird in diesen Verein plötzlich. Wenn jemand da ist, der wie Rangnick Gas gibt und sich zu Wort meldet und die Spieler bei der Ehre packt. Und er hat für mich einen super, super Star in der Mannschaft mit dem Mario Konrad von der ganzen Leidenschaft für Sport und für Fußball. Und das, wenn es das braucht, dann kann man eben Europameister oder zweite Landesliga Ostmeister werden.
Genau. Dem ist nichts zuzufügen. Wir wünschen dem Andi am Freitag alles Gute. Am Freitag ist auch letztes Heimspiel für den Sportclub. Dann wird die Friedhofstribüne abgerissen. Ist für den einen oder anderen Seher am Stammtisch auch ein Termin. Der Heinz hat seine Buchpräsentationen, wird unter die Leute gehen, hast viele Projekte und dir alles Gute. Danke fürs Kommen, sage ich. Hast wieder einen super Gast eingeladen, muss ich sagen. Und wir sehen uns das nächste Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.